Es ist schön, wieder hier zu sein und auch wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Und wir können jetzt auch quasi nahtlos an das anknüpfen, darüber unterhalten, was wir hier machen, diese Geschichten mit Sarah, Rebecca, Lea und Rahel, wo ja alle immer so sagen, ja, die kennen wir doch, kennt ja jeder, Kinderkirche und so. Aber wenn man sich dann darüber unterhält und dann so ein bisschen genauer reinschaut, dann entdeckt man doch da sehr vieles, was man vielleicht bisher gar nicht gemerkt hat. Und ich bin auch selber immer wieder erstaunt, was alles in diesen Geschichten drinsteckt. Ich sage es gleich vorab, ich werde immer wieder die Bibelstellen auch einblenden, die ich vorlese, aber man kann es natürlich auch gern selber in der eigenen Bibel mitlesen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Licht hier vorne dann auch ist. Ich sage die Bibelstellen auch und ich lese sie auch. Also. Heute jetzt also der zweite Teil. Die Geschichte geht weiter. Rebecca. Letzte Woche haben wir ja über Sarah gesprochen, über diese Frau, die am Anfang einfach nur als der Anhang von Abraham in den Blick kommt, die dann aber im Laufe der Geschichte immer mehr ins Zentrum rückt. Und an ihrer Geschichte haben wir gesehen, wenn Gott etwas verheißt, dann meint er es auch so. Wenn Gott Abraham Nachkommen verheißt, dann meint er auch, dass Abraham mit seiner Frau ein Kind bekommen soll und nicht mit der Magd oder mit irgendjemand anders. Und da haben wir schon gesehen, wie wichtig Gott dieses Prinzip Ehe in diesem Zusammenhang ist. Und wenn Gott Abraham und Sarah Nachkommen verheißt, dann meint er das auch so, obwohl Sarah unfruchtbar ist. Gottes Verheißungen hängen eben auch nicht an unseren Möglichkeiten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und so erfüllt sich die Verheißung am Ende mit der Geburt Isaaks. Und wir haben letztes Mal auch gehört, eine Deutung dieses Namens lautet, Gott hat mich zum Lachen gebracht. Gott lässt mich wieder lachen. Also Gott hat diese Frau, von der niemand mehr etwas erwartet hat, ins Zentrum gestellt und sie hat sie dann auch zu dem gemacht, was sie so sehr ersehnt hatte, nämlich zur Mutter und gleichzeitig zur Stammmutter des Volkes Israels. Isaak wird geboren und der Name Isaak trägt diese Verheißung in sich. Gott tut Großes unter uns und das ist Grund zur Freude, ja, Grund zum Lachen. Heute geht es nun mit der nächsten Frau weiter, mit Rebekka, der Frau Isaaks. Und Isaak und Rebekka, die haben ja so ein bisschen eine Sandwich-Position. Im Schatten, auf der einen Seite von Abraham und Sarah, mit denen die Verheißung beginnt. Und auf der anderen Seite stehen dann Jakob mit Lea und Rahel, bei denen sich dann die Verheißung erfüllt, nämlich in den 12 Söhnen Jakobs, die dann auch die 12 Stämme Israels sind. Da ist dann das Volk Israel da. Und da so dazwischen in dieser Sandwich-Position stehen also Isaak und Rebekka und die haben auch gar nicht so furchtbar viele Kapitel da bekommen im ersten Buch Mose. Man kann das auch so an der Geschichte sehen, dass sie da dazwischen stehen. Denn was da geschildert wird, sind ja keine Biografien, wo jetzt irgendwie so eine Lebensgeschichte ausgemalt wird, sondern es sind immer manche Sachen, die im Vordergrund stehen, manche im Hintergrund, manche Ereignisse werden ganz ausführlich ausgemalt und andere dann nur ganz knapp und mit groben Strichen skizziert. Und so gibt es im Leben von Rebekka zwei Begebenheiten, die kamen eigentlich auch schon bei Sarah vor. Und bei Sarah war das ein großes Ding und wurde ganz ausführlich berichtet. Und jetzt bei Rebekka wird es ganz kurz und knapp abgehandelt. Nämlich das eine, auch Rebekka ist zunächst unfruchtbar. Auch sie und ihr Mann müssen lange auf Nachwuchs warten, aber das wird gar nicht ausführlich thematisiert. Das ist nur ein Vers, da heißt es in 1. Mose 25, Vers 21, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Wenn man jetzt nochmal so in Erinnerung ruft, was das für ein Hin und Her war mit Abraham und der Hagar und dem Ganzen, bis dann endlich irgendwie dann doch das Kind von der Sarah auf die Welt kommt, dann fällt es schon auf, wie wenig hier darüber gesagt wird. Und dann das andere, auch Isaak und Rebekka müssen wegen einer Hungersnot den Wohnort verlassen, so war das ja auch schon bei Abraham und Sarah. Sie ziehen allerdings nicht nach Ägypten, sondern die bleiben im Land Kanaan und ziehen dann in ein Gebiet, in das Gebiet der Philister, dorthin, wo ein Mann herrscht, der Abimelech genannt wird. Und auch Abraham und Sarah waren schon bei diesem Abimelech gewesen. Sie waren zweimal in Ägypten und einmal dann bei Abimelech. Und auch dort ist es wieder so gewesen, dass Abraham Sorge hatte, dass man die schöne Frau will und ihn dann ans Leben möchte und hat seine Frau als Schwester ausgegeben. Das steht im ersten Buch Mose Kapitel 20. Abimelech bemerkt das, nimmt Abraham aber trotzdem freundlich auf und lässt ihn und seine Familie bei sich wohnen und schließt nachher sogar mit Abraham noch einen Bund. Ich erzähle es nur jetzt dann wieder bei eben diesem Abimelech Zuflucht. Und auch Rebekka wird als Schwester ausgegeben, wie es auch schon bei Abraham und Sarah war. Diesmal fliegt das Ganze ziemlich schnell auf. Abimelech kennt es ja schon. Er stellt Isaak zur Rede und dann aber auch wieder unter seinen persönlichen Schutz. Ich nehme diese zwei Begebenheiten nur schon mal vorweg, weil die zeigen, es gibt also ganz ähnliche Konstellationen in dem Leben von Rebekka wie auch schon im Leben ihrer Schwiegermutter. Auch Isaak gibt seine Frau als Schwester aus und auch Rebekka ist zunächst unfruchtbar. Aber bei denen ist es halt kein so großes Ding mehr. Und jetzt kann man ja fragen, warum. Und ich glaube, das liegt daran, es soll hier nur gezeigt werden, der Segen, der auf Isaak als dem versprochenen Nachkommen liegt, der trägt. Der trägt und geht weiter. Also selbst so brenzlige Situationen sind jetzt gar nicht mehr so schwierig, weil Isaak der ist, auf dem der Segen liegt. Und so wird auch die ganze Geschichte von ihm beschrieben. Man könnte es so ein bisschen mit dem Psalmwort auch sagen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. So wird der Weg des Isaaks beschrieben, der muss sich keine Sorgen machen. Und während die Geschichte von Sarah und Abraham immer unter diesem großen Fragezeichen stehen, ist dieser Gott wirklich verlässlich, mit dem wir da ausgezogen sind, mit dieser Verheißung. Immer dieses Fragezeichen, ist dieser Gott wirklich verlässlich, steht jetzt über dem Leben von Isaak und seiner Frau von vornherein das Ausrufezeichen. Ja, Gott ist verlässlich, denn er hat den Nachkommen, er hat Isaak gegeben. Doch jetzt stellt sich die Frage, wie zeigt sich das jetzt im Leben von Isaak? Wie geht die Geschichte dieses Gesegneten weiter? Und ich glaube, das sind so zwei Perspektiven, die wir heute auch immer wieder sehen und erleben können. Die einen lernen den Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks ganz neu kennen, entweder weil sie zuvor einem anderen Gott gefolgt sind, eine andere Religion gehabt haben oder weil sie sich vielleicht vorher gar nie über Glaube und Religion Gedanken gemacht haben. Und in so einem Leben ist dann quasi diese Abraham-Sarah-Perspektive maßgeblich. Immer irgendwie diese Frage, trägt diese Verheißung? Zumindest am Anfang stellt sich immer die Frage, trägt diese Verheißung, kann ich mich auf das verlassen, was Gott sagt? Nach einer gewissen Zeit ändert sich das oder bei anderen, die dann auch schon im Glauben aufgewachsen sind oder die vielleicht aus einer Familie kommen oder aus einer Umgebung, wo es ziemlich klar ist, ja, Gottes Verheißung gilt und trägt. Und bei solchen stellt sich dann eher die Frage, wie erlebe ich diese Verheißung? Wie kommt denn diese Verheißung jetzt in mein Leben hinein, von der ich höre und ich vielleicht auch glaube, weil ich dem Wort Gottes vertraue? Wie kann ich ihr folgen? Und das ist heute unsere Perspektive. Wie kommt die Verheißung in mein Leben? Wie kann ich ihr folgen? Und dazu kann man aus der Rebekka-Geschichte, glaube ich, ganz Wichtiges lernen. Ich habe heute zwei Punkte und nehme da einfach zwei Geschichten, die zwei großen Geschichten von Rebekka auf. Der erste Punkt heißt, von Gott geführt, Rebekka und ihr Mann, das ist 1. Mose 24. Und der zweite Punkt, von Liebe verführt, Rebekka und ihre Söhne, das ist dann 1. Mose 27. Also zunächst von Gott geführt. Die Frage, wie ich Gottes Führung in meinem Leben erfahre, ist ja eigentlich ein Dauerbrenner unter Menschen, die auf Gottes Wort hören wollen. Ich bekomme das natürlich in meinem Umfeld, besonders bei jungen Menschen mit, wo es um die Frage der Berufswahl geht, wo es um die Partnerwahl geht. Und dann immer so die Frage ist, ja, wo möchte mich Gott haben? Wo kann ich meine Gaben richtig einbringen? Oder wie finde ich die richtige Frau, den richtigen Mann? Oder soll ich vielleicht gar nicht heiraten und auf diesem Weg Gott nachfolgen? Also was hat Gott mit mir vor? Wie erkenne ich seinen Willen für mein Leben? Und ich glaube, vielen geht es da so, dass wir doch gerne sagen, ja, ich würde es eigentlich bitte ganz genau wissen wollen und einen ganz klaren Hinweis da bekommen, klar und eindeutig, am besten einen ausführlichen Brief, schwarz auf weiß mit Begründungen oder eben die berühmte Stimme vom Himmel, der sich dann auch nur schwer widersprechen lässt. Doch Gottes Führung stellt sich in den allermeisten Fällen anders dar. Und wir haben das schon letzte Woche gesehen. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen so, dass er seine Geschöpfe und die Schöpfung ernst nimmt. Er schreibt seine Geschichte so, dass er mit einer Familie beginnt, also ganz natürlich, wie auch sonst Geschichte geschrieben wird. Und so ist es eben in den allermeisten Fällen. Gott redet zu uns durch seine Schöpfung, durch andere Menschen, durch das Wort der Verkündigung, durch seine sichtbare Güte in dieser Welt und auch durch seine leibhaftige Gegenwart in Brot und Wein beim Abendmahl. Also alles ganz irdische Vorgänge oder irgendwie irdisch vermittelte Vorgänge. Und wenn wir Gott nachfolgen, dann müssen wir lernen, seine Stimme in diesen alltäglichen Dingen zu hören und zu erkennen. Und darum geht es in der ersten Geschichte, in der Rebekka vorkommt. Genauer gesagt in der Geschichte, in der sie überhaupt erst gefunden wird. Sie kommt gar nicht so ausführlich vor. Und es ist sicher eine der schönsten Geschichten überhaupt im ersten Buch Mose. Nämlich die Brautwerbung für Isaak, 1. Mose 24. Und ich lese uns den Anfang davon vor. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, sondern immer wieder Stücke und dann aber auch einfach manches zusammenfassen. 1. Mose 24, 1 bis 9. Abraham war alt und hochbetagt und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Der Knecht sprach zu ihm: Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen will in dieses Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meinem Vatershaus genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dies Land will ich deinen Nachkommen geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du deinem Sohn dort eine Frau nimmst. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm. Gleich zu Beginn wird hier festgehalten, Abraham wurde von Gott gesegnet. Der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Denn er hat es erlebt, die Verheißung trägt. Gott hält sein Wort. Doch die Verheißung betrifft ja nicht nur ihn, sondern auch seine Nachkommen. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht's weiter? Und genau da stehen wir schon bei der Frage, was hat Gott jetzt vor? Was ist der nächste Schritt? Und es ist interessant, es geht jetzt nicht so weiter, dass Gott jetzt wieder zu Abraham spricht, so wie am Anfang, als er ausgezogen ist und ihm erklärt, was er jetzt tun muss und was als nächstes kommt. Wir hören überhaupt nichts davon, dass Gott hier redet. Und es hat auch seinen Grund, denn die Verheißung ist ja schon bekannt. Abraham hat Gott kennengelernt und daraus ergibt sich für ihn dann der nächste Schritt. Und der nächste Schritt heißt, Isaak, der einzige Sohn von Sarah und ihm, muss jetzt auch Nachkommen bekommen. Das heißt, er muss heiraten. Und jetzt hätte Abraham sagen können, okay, der wird schon früher oder später mal irgendein Mädchen finden. Hier laufen ja eine ganze Menge Mädchen rum. Es wird nicht so schwer sein. Aber Abraham legt einen Maßstab an. Er sagt, Isaak soll keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne. Abraham wohnt ja schon ziemlich lange in Kanaan, im Südland, am Rand der Wüste Negev in Beersheba. Und eigentlich hat er sich ganz gut eingelebt. Und trotzdem soll sein Sohn hier nicht einheiraten. Warum? Heute würde man mal sagen, der soll sich doch integrieren. Der soll doch einfach jemand da von den Töchtern des Landes für seinen Sohn suchen. Und es ist ja auch immer eine schwierige Frage, wenn man fremd ist in einem Land. Wie weit kann man sich, wie weit muss man sich integrieren? Aber Abraham ist da auch nochmal ein Sonderfall, also keine Regel für unsere Fragen heute. Denn für Abraham gilt, er soll das Land der Verheißung bekommen, aber als Fremdling. So steht es in 1. Mose 17, wo Gott den Bund mit ihm erneuert, da heißt es, ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Und es steht nicht nur hier, das kommt immer wieder, dass Abraham gesagt wird, du sollst dieses Land bekommen, aber als Fremdling. Die Suche nach einer Frau in seiner Familie, also in seiner Heimatgegend, ist ein Ausdruck dafür, dass Abraham und sein Nachkommen das Land eben wirklich von Gott gegeben wird. Er heiratet da nicht irgendwie ein oder der Isaak heiratet da nicht irgendwie ein und erbt es dann irgendwie von den Kanaanitern und bekommt es dann auf ganz natürliche Weise, dieses Land, sondern sie sollen Fremdlinge bleiben und das ist ein Zeichen dafür, dass wirklich Gott dieses Land ihnen bereitstellt. Sie sind Fremdlinge und doch zu Hause. Das ist übrigens eine Kennzeichnung, die ganz oft für das Volk Gottes gilt und gebraucht wird. Ihr seid Fremdlinge und doch zu Hause. Auch eine Bezeichnung für die, die durch Jesus dann zum Volk Gottes kommen im Neuen Testament. Auch da wird dieser Gedanke aufgenommen. Ihr seid Fremdlinge und trotzdem zu Hause im verheißenen Land. Also das ist das Erste, was du sollst meinen Sohn Isaak auf keinen Fall dorthin zurückführen, wo wir herkommen. Und daran sieht man, dass diese Aufgabe, eine Frau aus der Heimat zu ist, ganz klar, es gibt keinen Weg zurück. Wenn du der Verheißung Gottes folgst, dann darfst du nicht zurückblicken. Dann darfst du nicht dich zurücksehnen nach dem, wie es früher war ohne Gott. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht gemacht für das Reich Gottes, wird Jesus später sagen. Und darum gibt Abraham die klare Anweisung, wenn die Frau oder irgendeine Frau, er weiß ja noch gar nicht, welche es sein wird, also wenn diese Frau nicht mit dem Knecht zu Isaak ziehen will, dann darfst du die Richtung auf keinen Fall umkehren. Du darfst auf keinen Fall meinen Sohn wieder in das alte Leben zurückführen. Wenn sie nicht mitkommt, hast du deinen Auftrag erfüllt, wenn auch erfolglos, aber dann bist du nicht mehr an den Eid gebunden. Also zwei Anweisungen. Und an diesen Anweisungen können wir sehen, Abraham bekommt jetzt keine neue Weisung von Gott, wie es nun weitergehen wird, sondern er hört einfach auf die Verheißung, die ihm bereits gegeben wurde. Und er erkennt daraus, was jetzt zu tun ist. Er nimmt es ernst, dass Gott zu ihm gesagt hat, du sollst ein Fremdling bleiben und du sollst hier in diesem Land Nachkommen haben und nirgends sonst. Und ich glaube, das ist ein erster Punkt, den wir mitnehmen können, wenn es um die Frage geht, wie Gott führt. Nämlich, wir sollten zunächst auf das hören, was Gott schon geredet hat durch sein Wort. Wir sollten auf seine Weisungen hören. Wir sollten auf das hören, was er uns schon in unserem Leben gezeigt hat. Beispielsweise auch dadurch, wie er uns bisher geführt hat. Und wer nach vorne gehen will, der darf eben nicht zurückgehen, aber eben doch zurückhören, nämlich auf das, was Gott früher gesagt hat. Und deshalb gelten ja auch so für Fragen, die uns beschäftigen, sei es jetzt Berufswahl, sei es Partnerwahl, sei es andere Entscheidungen, auch am Ende des Lebens, dann gelten da keine anderen Regeln oder Richtlinien als die, die immer im Christenleben gelten. Wir hören darauf, wie Gott das Leben durch seine Gebote ordnet, durch die 10 Gebote. Wir hören darauf, wie Jesus den Willen Gottes auslegt. Und wir leben in diesem Rahmen, der sich kurz auf die Formel bringen lässt, liebe Gott und deinen Nächsten. Und natürlich, dann gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich dann entscheidet. Aber das ist immer der erste Schritt, dass dieser Rahmen klar ist, dass wir zunächst auf das hören, was uns Gott schon gesagt hat. Und solange wir nicht darauf hören, was uns Gott durch sein Wort schon sagt und klar und deutlich vorlegt, solange müssen wir auch nicht warten, dass er uns irgendwie dann auf andere Weise besondere Hinweise gibt. Aber dann gibt es auch den nächsten Schritt und der kommt jetzt. Und hier ist der so beschrieben, der Knecht bricht auf. Wir wissen übrigens nicht, wie dieser Knecht heißt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 15, wird der Knecht von Abraham ja Eliezer genannt. Da gibt es diesen Knecht, aber hier aus dem Zusammenhang kann man überhaupt nicht sagen, ob das auch dieser Knecht ist oder nicht. Also wir wissen nicht, wie er heißt. Wir sehen nur, ein Knecht ist hier im Alten Testament offensichtlich was anderes als ein Sklave, obwohl das der gleiche Begriff ist. Der Knecht hier gehört nämlich ganz eng zu seinem Herrn, ist sozusagen Stellvertreter und auf ihm liegt jetzt die ganze Verantwortung. Er muss diese Frau finden. Und tatsächlich sind die Worte, die Abraham zu seinem Knecht sagt, dann auch seine letzten Worte in der Bibel. Danach sagt er nichts mehr. Wir hören nichts mehr davon, dass er die Ankunft von Rebekka erlebt oder dass er sich irgendwie darüber freut. Mit diesem Auftrag tritt Abraham ab und alles wird in die Hände dieses Knechts gelegt und ihm wird anvertraut, dass er diese Worte ernst nimmt und bewahrt. Man kann also sagen, die Verheißung Gottes liegt jetzt in den Händen dieses Knechts. Und wir sehen aber, in seinen Händen ist diese Verheißung sehr gut aufgehoben. Denn der Knecht ist sich seiner Verantwortung bewusst. Er spannt die Kamele an, nimmt Geschenke mit und bricht Richtung Haran auf, also dorthin, wo Abrahams Verwandtschaft wohnt. Und dann, nachdem er am Ziel angekommen ist, dann überlegt er. Denn dann, vor den Toren der Stadt, stellt sich immer die Frage, wie finde ich denn jetzt dieses Mädchen in dieser Stadt? Ist ja sicher nicht nur eine da. Was tut er? Er könnte jetzt nach der Verwandtschaft von Abraham fragen, aber könnte auch ziemlich schnell an die Falschen geraten, zumal wenn er so vollgepackt ist mit Geschenken, gibt es sicher Interessenten dafür. Er macht jetzt auch irgendwie kein Casting und so und bittet mal alle schöne Frauen der Stadt hier zur Begutachtung. Wie soll der auch wissen, welche jetzt noch frei ist? Also was tut er in dieser schwierigen Situation? Und es ist eigentlich ganz einfach. Er betet. Da heißt es dann in Vers 12 bis 14, und er sprach, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch tränken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Das ist der zweite Punkt, wenn es um Gottes Führung geht. Es gibt zum einen eben diese allgemeinen Grundsätze, allgemeine Regeln, die wir aus Gottes Wort kennen, aber im konkreten Einzelfall muss man dann doch eben irgendwie Entscheidungen treffen. Und das geschieht hier im Gebet, im Zwiegespräch mit Gott. Und Gebet ist halt nicht etwas Formales, was man nur bei bestimmten Gelegenheiten verrichten kann oder nur irgendwie Teil des Gottesdienstes ist. Und der Knecht zieht sich jetzt auch nicht erstmal 3 Tage zurück, irgendwie zum Gebet in der Stille oder so, geht erstmal in die Einsamkeit. Nein, er sitzt da einfach am Brunnen vor der Stadt, weiß nicht, was er tun soll, er braucht Hilfe und er betet. Ich nehme an, viele von Ihnen machen das auch so. Aber es ist doch nicht so selbstverständlich. Und mir geht es auch so, auch ich brauche immer wieder diese Erinnerung daran. Denn wenn was im Alltag nicht klappt, dann ist es doch viel einfacher, sich aufzuregen oder zu schimpfen oder sich den Kopf zu zermartern, was man jetzt tun könnte. Warum nicht einfach beten? Auch bei scheinbaren Kleinigkeiten, nicht nur bei so großen Dingen, wenn es um die richtige Frau geht. Auch wenn der Schlüssel irgendwie mal wieder verschwunden ist. Oder wenn ich in einem schwierigen Gespräch bin oder einem schwierigen Gespräch entgegengehe oder nicht mehr weiß, wie es weitergeht, warum dann nicht beten? Hier geht es jetzt natürlich um eine größere Frage. Und der Knecht betet auch nicht nur, er bittet um ein Zeichen. Und er sagt ja, die Frau, die es sein soll, soll sich auch in einer besonderen Art und Weise verhalten. Sie soll ihm Wasser geben und sie soll dann auch den Kamelen Wasser schöpfen. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist ja so eine Art Orakelbefragung. Kann man so mit Gott umgehen, dass man sagt, wenn das eintrifft, dann geschieht das? Ich würde sagen, nur in Ausnahmefällen oder nur in ganz dringenden Fällen. Aber aufgepasst, das ist nicht einfach eine Orakelbefragung. So eine Orakelbefragung nach der Art, wenn jetzt gleich eine Frau mit gelbem Gewand hier rauskommt auf einem grünen Kamel, die tanzt und singt, dann ist es bestimmt die richtige. Denn was der Knecht sehen will, ist ja schlicht, das ist eine fürsorgliche Frau. Eine Frau, die dem Fremden Wasser gibt, eine Frau, die sich auch um die Kamele sorgt. Und diese Bedingung, die er da in seinem Gebet stellt, ist also gar nicht so unwahrscheinlich. Im Gegenteil, man möchte fast fragen, ist es nicht selbstverständlich? Und daran sehen wir, das Gebet und der gesunde Menschenverstand bilden hier keinen Gegensatz. Der Knecht erbittet jetzt kein übernatürliches Wunder, sondern er rechnet damit, dass Gott ihm in so ganz alltäglichen Dingen den richtigen Weg zeigt. Einfach, dass sie sich so verhält, wie sich eine passende Frau für Isaak verhalten sollte. Die Geschichte geht weiter. Ich lese 15 bis 21. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors des Bruders Abrahams war und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die ich noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zur Quelle und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Wenn so viel vom Trinken die Rede ist, bekommt man Durst. Jetzt endlich kommt die Hauptperson ins Spiel, Rebekka. Und was hier über sie gesagt wird, wissen wir eigentlich auch schon aus Kapitel 22, nämlich sie ist die Enkelin Nahors, des Bruders von Abraham, also eine Großcousine von Isaak. Und schon an dem, wie sie sich verhält und was passiert, sieht man also, diese Suche nach der Braut wird erfolgreich sein. Und dann auch die darauf folgende Brautwerbung. Es kommt jetzt, was dann eben so stattfinden muss. Der Knecht stellt sich der Familie vor und erklärt dann alles, um was es sich so geht und so weiter und so fort. Wir gehen das jetzt nicht alles im Einzelnen durch, aber auf zwei Dinge möchte ich da noch hinweisen. Wir sehen schon hier, als sich ereignet, was er erhofft hat, nämlich dass diese Frau kommt und so reagiert, bleibt er trotzdem noch still und wachsam, bis er sich sicher ist. Er will sich sicher gehen, dass ihn der erste Eindruck nicht täuscht. Und auch hier können wir sehen, Gebet und ein wachsames Auge schließen sich nicht aus. Und dann, als er sich gewiss ist, ja, sie ist es, was macht er zuerst? Steht in Vers 26 bis 28. Da neigte sich der Mann, also der Knecht, und betete den Herrn an und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Haus des Bruders meines Herrn. Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutter Hause. Das Erste, was er macht, er dankt Gott dafür. Er lobt Gott. Und dann kommt es eben zur Begegnung mit der Familie von Rebekka, vor allem mit ihrem Bruder. Daraus können wir entnehmen, der Vater war offensichtlich schon so alt, dass der Bruder so die Geschäfte im Häuslichen geführt hat und die Verhandlungen. Der Knecht erklärt jetzt alles und alle kommen dann zum Schluss. Ja, wir sehen es auch so. Gott hat dich hierher geführt. Und Rebekka soll mitziehen. Der Knecht will gleich am nächsten Tag weiterziehen, aber der Bruder Laban möchte sie gern noch ein bisschen hier behalten. Dann wird Rebekka selbst gefragt, in Vers 58, willst du mit diesem Manne ziehen? Und sie antwortet, ja, ich will es. Das sind die ersten Worte, die hier vorkommen, wo sie sagt dann, also nachdem sie am Brunnen schon geantwortet hat, aber nachdem sie die ganze Story gehört hat und was jetzt eben ihr da bevorsteht, sagt sie dann, ja, ich will es. Was hier passiert, glaube ich, ist ein dritter Punkt, der auch für uns wichtig sein könnte, wenn es um Führung geht. Was der Knecht erkannt hat, ist eben nicht nur seine Erkenntnis. Auch die anderen sehen es so. Ja, sogar die Braut selbst willigt ein und das ist für damalige Zeiten alles andere als selbstverständlich. Und ich sehe daran, wenn ich schwierige Entscheidungen im Leben treffe, dann ist es gut, andere einzubeziehen. Wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt richtig und das ist zu tun, dann ist es gut, wenn ich auch noch höre, was andere dazu sagen und wie die darauf reagieren. Und vielleicht sogar ohne ihnen vorher zu sagen, was ich denke. Oder vielleicht auch gerade Leute, von denen ich keine Zustimmung erwarten kann. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass der Laban hier sagt, ja, meine Schwester darf jetzt ziehen. Und es gibt ja wirklich so familiäre Konstellationen, die kennen wir ja vielleicht auch, wo wir dann denken, nee, die Kinder will ich, wo man sie nicht ziehen lassen wollte und dann vielleicht doch jemand gesagt hat, nein, geh. Also auch Leute fragen, von denen ich nicht nur Zustimmung erwarten kann. Denn Gott redet auch durch andere Menschen. Drei Schritte also, wie Gott Menschen führt. Wir hören auf das, was Gott uns schon gesagt hat in seinem Wort. Gebet in Entscheidungssituationen und dann auch andere einbeziehen. Und so erlebt der Knecht Abrahams die Führung Gottes und dadurch kommt Rebekka in die Geschichte. Und es ist eben auch wesentlich, dass am Ende sie selbst es ist, die sagt, ja, ich will. Denn damit steht Rebekka dafür, dass die Geschichte jetzt weitergeht und dass sie sich darauf einlässt und mit einstimmt in diesen Weg Gottes. Das war mein erster Teil und die erste Geschichte. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich habe den überschrieben, von Liebe verführt Rebekka und ihre Söhne. Der Abschnitt mit der Brautwerbung endet mit einem sehr schönen Satz, das ist Vers 67, noch im vorigen Kapitel. Da heißt es nämlich dann, da führte sie, also Rebekka, da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und Isaak nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Das ist also keine Liebesheirat, aber eine Liebesehe. Nicht selbstverständlich, aber auch gar nicht so ungewöhnlich, wie man denken mag. Es gibt ja auch heute noch viele Kulturen, wo die Liebesheirat eben nicht ganz oben steht. Wir haben das erst, auch als wir jetzt über Pfingsten in Israel waren, wieder erlebt und gehört von einer Palästinenserin, die in Deutschland aufgewachsen ist und eines Tages die Familie dann aufgebrochen ist. Wir fahren jetzt in die Heimat nach Bethlehem und eine Woche später war sie verheiratet und konnte da nicht besonders viel mitreden. Und wenn man das so von außen hört, dann denkt man, oh, das hört sich aber gar nicht gut an, was wird da wohl draus? Und sie meinte dann nur, ich habe es gut getroffen. Also es muss nicht immer so sein, wie man sich das heute so oft vorstellt. Hier wird es natürlich jetzt sogar ein bisschen stärker ausgedrückt, nämlich mit der Formulierung, Isaak gewann Rebekka lieb. Und das hören wir ja gerne, dass so eine Geschichte ein Happy End hat. Und am besten Happy End mit Liebe, denn darauf kommt es an, auf die Liebe. Allerdings mit der Liebe ist es so eine Sache, denn Liebe kann in ganz unterschiedliche andere große Geschichte aus dem Leben der Rebekka beginnt mit der Liebe. Das ist nämlich in Kapitel 25, da wird von der Geburt ihrer beiden Söhne berichtet, von den Zwillingen Esau und Jakob. Die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten. Die Esau und Jakob kommen natürlich kurz nacheinander auf die Welt. Esau ist ein bisschen schneller, ist der Erstgeborene und die beiden sind sehr unterschiedlich. Esau ist der Typ Jäger und Weltenbummler und Jakob der Typ Hirte und Zeltbewohner. Und jetzt heißt es am Ende, und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher, Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Liebe ist etwas Schönes, denkt man, aber nicht immer. Hier führt Liebe zur Vorliebe, zur Begünstigung, zur Konkurrenz. Das Wort Liebe an sich sagt nämlich gar nicht so viel aus, wenn es nur um das Gefühl, die Emotion, die Zuneigung geht. Es muss immer auch dazu gesagt werden, wie Liebe wirklich aussieht, was Liebe wirklich ist. Sie lässt sich nicht einfach aus menschlichen Gefühlen ableiten, sondern eigentlich nur von dem, der selbst die Liebe ist, von Gott. Hier jedenfalls beginnt die Geschichte mit dieser unterschiedlichen Liebe und damit bahnt sich ein Konflikt, eine Konkurrenz an. In dieser Kultur war es ja so, Erstgeborenen bekommen das Vermächtnis und Erstgeborene kann nur einer sein. Und daher brechen da auch ganz oft Konflikte darum auf, wie es ja leider heute ja auch immer wieder ist, wenn es an Sterben geht und an das Erben und das Vermächtnis, dass da sehr viele Konflikte aufbrechen. Eigentlich sollte es damit umgangen werden, wenn man sagt, es ist klar, wer der Erstgeborene ist. Aber man sieht, auch da kommt es dann zu solchen Streitpunkten. Also das ist die Situation. Die Geschichte beginnt mit einer Vorliebe, mit einer Bevorzugung. Und dann gehen wir zu Kapitel 27, wo wir sehen, wie sich das dann ausdrückt. Ich lese 1 bis 5. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und ich weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich es gern habe, und bring mir es herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Es ist schon in der Formulierung, sie hörte die Worte, die er zu seinem Sohn sagte, nicht zu ihrem gemeinsamen, zu seinem Sohn. Die Geschichte beginnt hier mit Isaak, aber die eigentlich Handelnde jetzt ist Rebekka. Und das Spannende ist, sie handelt sofort sozusagen proaktiv. Es wird gar nicht gesagt, was Isaak genau vorhat, warum und wozu er Esau segnen will. Doch Rebekka hört nur eines: Hier wird Esau meinem Jakob vorgezogen. Mein geliebter Sohn in zweiter Reihe, das darf doch nicht sein. So schnell wird aus Liebe, aus Vorliebe, Eifersucht und Neid, wird aus der Liebe der Eltern der Kampf um ihre eigenen Wünsche. Und das ist eine Gefahr, die man nicht so einfach wegwischen sollte. Eigentlich denkt man ja und sagt man ja, Eltern lieben alle ihre Kinder gleich. Aber die Erfahrung ist doch anders. Und vielleicht gibt es auch manchen von Ihnen hier, der sagen würde: Nee, bei mir zu Hause war das nicht so. Da wird dann vielleicht, wurde der Junge immer bevorzugt, obwohl er der Jüngere war, oder das Mädchen, das heiß Ersehnte, oder der, der die Wünsche der Eltern erfüllt hat oder die besseren Noten gebracht hat und so weiter und so fort. Und da hilft es dann auch nichts, wenn man einfach so sagt: Ja, Eltern lieben alle ihre Kinder gleich. Sondern es ist wichtig, das dann auch genau anzuschauen und anzusprechen und sich auch selber klarzumachen. Denn wenn man sich das nicht eingesteht, dann tappt man ganz schnell in so eine Selbstverwirklichungsfalle, wie es dann hier bei Rebekka geschieht. Rebekka möchte nämlich jetzt, dass ihr Wille geschieht, dass es nach ihrem Willen, nach ihrer Vorliebe geht. Wer die Geschichte ganz genau anguckt und kennt und vielleicht schon mal gelesen hat, könnte jetzt einwenden: Moment, das ist ja gar nicht Rebekkas Wille. Das ist doch Gottes Wille. Denn schon bei der Geburt wird der Rebekka von Gott gesagt, Kapitel 25, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Es ist also Gottes Verheißung, Gottes Wille. Aber wollte Rebekka hier Gottes Willen folgen, dann müsste sie jetzt nicht so panisch reagieren. Glaubt Rebekka hier an Gottes Wille? Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls wird sie jetzt unheimlich aktiv. Und wir können es kurz machen. Rebekka lässt Jakob zwei gute Böcklein schlachten, bereitet ein Essen, macht ihm dann Ärmel und einen Schal aus dem Fell von diesen Böcken, damit er sich anfühlt wie sein behaarter Bruder. Der fast erblindete Vater kann er nichts mehr sehen. Außerdem gibt sie ihm noch die Kleider Esaus, die nach ihm und seiner Arbeit rochen, also die richtige Parfümierung. Kurz, die perfekte Täuschung. Jakob geht als Esau zum Vater, um sich dort den Segen abzuholen. Könnte sagen, Rebekka wird geradezu panisch aktiv. Und wenn man diesen Text so liest, dann kommt eben immer eins nach dem anderen, was sie tut. Und der Jakob wird gar nicht gefragt. Und als er dann mal zwischendrin zu bedenken gibt, dass es sich da doch vielleicht um einen Betrug handeln könnte, da sagt die Mutter nur, sollte dich dein Vater deswegen verfluchen, dann gilt, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten. Wow, was für eine Autorität der Mutter über einen erwachsenen Sohn, ist auch nicht untypisch für orientalische Familien. Und dann kann man natürlich sagen, Jakob ist ja oft so als der listige Jakob in unserem Bewusstsein. Aber wenn man diese Geschichte liest, wird klar, hier überlistet nicht Jakob seinen Vater oder seinen Bruder. Alles macht Rebekka. Sie fädelt den Betrug ein, sie ist es, die ihren Ehemann betrügt, damit er dann am Ende tatsächlich den Falschen segnet. Aber die Frage ist doch, kann man Gott betrügen? Kann man Gott zum Segnen zwingen? Sie erinnern sich vielleicht vom letzten Mal schon, Abraham wollte die Verheißung einfach auf Ismael übergehen lassen, weil er es so unglaublich fand, dass die Sarah noch ein Kind kriegen soll und bat dann Gott um ein langes Leben für Ismael. Aber Gottes Segen war eben nicht für Ismael, sondern war für diesen Sohn Sarahs. Und heute wird ja sehr viel über Segen und Segenshandlungen debattiert. Und ich fürchte, da steht oft so ein Verständnis dahinter, wie es sich auch bei Rebekka zeigt. Nämlich, ich nehme Gottes Segen und spreche den jetzt dem zu, bei dem ich es für richtig halte. Und die Begründung lautet hier, wie es dann eben immer ist, aus Liebe. Das hat mir die Liebe gesagt. Aber segnen kann man eben nur, was Gott segnet, ja, wem er den Segen verheißen hat. Aber schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Jakob wird tatsächlich für Esau gehalten und gesegnet. Das heißt dann in Kapitel 27, Vers 28, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dich flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Der Segen für Jakob. Aber was ist das für ein Segen? Ja, es wird ausgesprochen, dass Jakob erfolgreicher sein wird als Esau. Aber das hatte Gott ja schon vorher gesagt. Und ja, es sollen gesegnet sein, die Jakob segnen. Aber wo ist eigentlich von der Abrahamsverheißung die Rede? Wo ist davon die Rede, dass die Verheißung von Abraham auf Jakob übergeht? Wo ist davon die Rede, dass Abraham gesegnet wird und er ein Segen sein soll für die Völker? Der Täuschungsversuch Rebekkas hat also nur auf den ersten Blick Erfolg. Er hat insofern Erfolg, Esau kommt zu spät, bekommt diesen Segen nicht mehr und erkennt, dass ihm sein Bruder überlegen sein wird. Aber ist es wirklich schon das Ende der Geschichte? Wir sehen hier, die Liebe, die ein Kind vorzieht, hat schlimme Konsequenzen. Es geht nämlich dann weiter. Es ist dann wie bei Kain und Abel. Esau fühlt sich zurückgesetzt, will seinen Bruder umbringen. Jakob muss fliehen und wird dann für viele Jahre seine Familie nicht mehr sehen. Ja, schlimmer noch, er macht genau das. Er macht jetzt genau das, was Abraham bei Isaak auf keinen Fall wollte. Er zieht zurück in das alte Leben. Er zieht zurück in das Land seiner früheren Verwandtschaft. Zum Hause Betuels nach Padan Aram. Er tut dies auf Befehl Isaaks, denn, Und da kommt jetzt wieder der Esau ins Spiel. Er soll es nicht so machen wie sein Bruder Esau. Denn Esau hatte den anderen Fehler begangen, den Abraham auf keinen Fall wollte. Esau hatte sich Kanaanäerinnen zur Frau genommen. Das steht in Kapitel 26, Vers 34. Da heißt es, als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Das heißt, er nahm Frauen von den Kanaanäern, und dann heißt es, die machten Isaak und Rebekka lauter Herze leid. Und das geschieht alles schon vor dieser Geschichte mit der Segenstäuschung. Also wenn es Rebekka wirklich um Gottes Willen gegangen wäre, hätte sie ja schon sehen können, dass es mit Esau wahrscheinlich nicht weitergeht. Aber jetzt hat sie diese Täuschung begangen, es gibt diesen Konflikt, jetzt will sie wieder helfen und sie wird wieder aktiv. Und da heißt es dann, und Rebekka sprach zu Isaak, Vers 46, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Und Isaak zieht daraus den Schluss, Jakob muss woanders hingehen und sich eine Frau suchen. Das heißt, Rebekka hat Jakob zunächst in diese Situation gebracht, dass er nicht mehr bleiben kann. Und dann sorgt sie auch noch dafür, dass er aus dem verheißenen Land weggehen soll, in das Land der Väter zurück gegen die Verheißung Gottes. Und man sieht daran eben, nach der ersten Lüge wird die zweite meistens nicht besser. Jedenfalls muss Jakob fliehen. Und das Interessante ist nun, er wird jetzt nochmal gesegnet. Und jetzt wird er richtig gesegnet, nämlich als der Träger der Verheißung. Das steht jetzt in Kapitel 28 dann, nächsten Kapitel am Anfang. In Vers 3 bis 4, da sagt dann Isaak zu ihm, und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Menge von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deine Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, wieder diese Wendung, das Gott dem Abraham gegeben hat. Und es gibt Ausleger, die sagen, hier zeigt sich jetzt eben, dass diese Panik der Rebekka völlig überflüssig war. Der Abrahamssegen wäre ohnehin auf Jakob gekommen. Es hätte sich alles ganz von alleine richtig entwickelt. Aber diese fehlgeleitete Muttervorliebe bringt dann alles ganz schön durcheinander. Jakob muss fliehen, verlässt das Land der Verheißung, bleibt jahrelang in der Ferne, muss sich vor seinen Brüdern fürchten und so weiter. Und wir sehen eben wieder, es geht selten gut, wenn wir Gott vorschreiben wollen, wie er es am Ende machen soll und wie er segnen soll. Und die Rebekka steht am Ende leider vor allem dafür, dass sie ihren Sohn zur Täuschung verführt, dass sie ihn auf einen schweren Weg schickt, den sie ihm doch eigentlich ersparen wollte. Wir werden das nächste Mal sehen, Gott kann auch daraus Gutes machen. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Seine Verheißung bleibt bestehen. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Aber noch ein Wort zum Schluss. Das, was wir jetzt gehört haben, so ein bisschen im Überflug, das ist wirklich die ganze Geschichte von Rebekka. Denn nach dieser Täuschungsgeschichte tritt sie sofort ab und erscheint nicht wieder. Nicht einmal ihr Tod wird berichtet. Isaaks Tod steht dann in Kapitel 35, Abvers 27. Und sprechenderweise wird er dann von seinen beiden Söhnen in trauter Einheit beigesetzt, weil bis dahin haben die sich dann wieder ausgesöhnt. Aber von Rebekka ist dann nicht die Rede. Sie kommt ganz beiläufig nochmal vor, in Kapitel 49, wo gesagt wird, ja, das ist der Ort, wo Isaak und Rebekka begraben liegen. Aber es ist schon erstaunlich, der Tod ihrer Amme, der Tod von Deborah, die sie mitgebracht hat von zu Hause, der wird ausführlich berichtet. Aber sie verschwindet. Und ich möchte auf eine Besonderheit dieser alten Geschichten aufmerksam machen. Es ist ja so, wenn man das jetzt erzählt, die Geschichte, und liest, Rebekka wird nirgends für ihr Verhalten getadelt. Es tritt auch kein Prophet auf, der dann irgendwann sagt, du hast es falsch gemacht. Und es wird auch kein Gebot erwähnt, das ihr dann gesagt wird, das hättest du besser nicht übertreten sollen, du sollst niemand täuschen, lügen und so weiter. Aber die weitere Geschichte zeigt es von alleine. Weil Rebekka Gott ins Handwerk gegriffen hat, weil sie ihm nicht geglaubt und nicht seinen Geboten gefolgt hat, kommt es dann zu diesen ganzen Verwicklungen, zu dem Bruderhass, zu Morddrohungen, zu Vertreibung und Flucht. Und so ist es immer wieder in diesen Geschichten im Alten Testament. Sie kommen nicht am Ende dann mit der Moral von der Geschichte, sondern die Moral zeigt sich vielmehr in der Geschichte selber, wenn man sie weiterliest. Genauso war es auch schon bei Abraham und Sarah. Sie werden nicht getadelt, dass sie die Ehe brechen. Sie werden nicht dafür getadelt, dass sie meinen, eigene Wege gehen zu müssen. Aber die Geschichte selbst zeigt dann, dass sie falsch gehandelt haben. Abraham wird von dem ungläubigen Pharao und später auch noch von Abimelech, also von den Heiden, überführt und für das Verhalten getadelt. Ganz schön beschämend. Wenn wir die Geschichte der Erzväter und ihrer Frauen lesen, dann dürfen wir uns also diese Geschichten jetzt nicht einfach als Vorbild nehmen, weil da nie irgendwie kritisiert wird, was die so machen oder dass irgendwie Gottes Gebot daneben gehalten wird. Sondern wir müssen die ganze Geschichte lesen. Wir müssen immer lesen, wie sie ausgeht. Denn dann erst entdecken wir, wie es sich Gott eigentlich gedacht hat. Und hier bei Rebekka ist es relativ leicht zu sehen. Zunächst haben wir ja von Gottes Führung geredet. Von diesem Knecht Abraham, der nicht mal mit Namen genannt wird, aber der auf seinem ganzen Weg auf Gott hört und Rebekka findet. Und es endet mit einer Liebesgeschichte. Und dann die andere Geschichte. Rebekka folgt ihren eigenen Empfindungen, schmiedet ihre eigenen Pläne und benutzt Gottes Segen für ihre Zwecke. Und aus Liebe wird dann Neid, Eifersucht und Hass. Und daran können wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir eben nicht nur in Entscheidungssituationen beten, sondern dass wir es uns immer wieder auch zum grundlegenden Gebet machen, was wir im Psalm 139 lesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen und vielen Dank.